Aber vom Regen in die Traufe. Im März fanden Regionalwahlen in Frankreich statt. Die Front National konnte einen ziemlich überraschenden Comeback machen. 2007 war die Partei kurz vor dem politischen Aus. Heute ist sie die viertstärkste politische Kraft des Landes nach den Konservativen, den Sozialisten und den Grünen. Aber was genau ist der Front National? Das kriegen wir erklärt von Bernard Schmidt, Jurist im Bereich der Rassismusbekämpfung und langjähriger Berichterstatter bzw. Korrespondent linker Medien aus Frankreich in der Bundesrepublik Deutschland. Der Rückkehr des Front National.
Der Front National selbst bezeichnet sich natürlich nicht selbst als faschistisch, wohl aber wird er von Kritikern als solche Partei bezeichnet. Ich denke, bestimmte Merkmale mit zumindest des Faschismus, also eines modernisierten Nachkriegsfaschismus, treffen auf den Front National zu. Die Partei selbst definiert sich als droite nationale sociale et populaire, das heißt als soziale, nationale und dem kleinen Volk oder den kleinen Leuten, den sozialen Unterschichten verbundene Rechte. Was, denke ich, die Partei charakterisiert, ist tatsächlich eine außerhalb des bestehenden politischen Systems, also außerhalb von potenziellen Regierungsbündnissen stehende rechtsextreme Partei zu sein, die zum Teil auf historische Vorläufer, auf historische Strömungen aus dem historischen Faschismus rekurriert, die sich allerdings nicht darin erschöpft. Der Front National ist also tatsächlich ein Konglomerat, das unterschiedliche Strömungen umfasst, die durch die ganze Geschichte der extremen Rechten in Frankreich entlang gegeben hat, die zum Teil große ideologische Unterschiede zueinander aufweisen, wie zum Beispiel die konterrevolutionäre Rechte, das heißt die Rechte, die katholisch-fundamentalistisch ist, zum Teil monarchistisch ist und die das Erbe der Revolution von 1789 ablehnt. Solche Kräfte finden wir koexistierend neben eher antichristlichen Kräften der extremen Rechten, wie den neuheidnischen Rassebiologen, die also das Christentum als Fremdkörper in der europäischen Zivilisation ablehnen und die eher versuchen, an germanische oder keltische Jenseitsvorstellungen aus vorchristlicher Zeit anzuknüpfen. Wir finden sozusagen historisch dezidiert konterrevolutionäre Strömungen, die eben anti-1789 sind, neben Strömungen, die sich selber als nationalrevolutionär, auf Französisch nationalist-revolutionär bezeichnen, die also für sich subjektiv den Anspruch erheben, revolutionär zu sein, die aber in aller Regel vorrangig antisemitisch sind. Das heißt, wir haben es mit einem Konglomerat zu tun, das zum Teil verbunden ist mit der Geschichte des historischen Faschismus, zum Teil auf neuere historische Produkte, auf neuere Produkte der französischen Geschichte zurückgeht. In der französischen extremen Rechten im Front National ist natürlich das Erbe insbesondere der französischen Kolonialkriege und der Pro-Kolonialfraktion im Algerienkrieg sehr stark.
Wie viele radikale Bewegungen hat die Front National einen Doppeldiskurs. Einen für die Medien und einen anderen für ihre Mitglieder und von ihren Mitgliedern. Wo man deutlich sieht, dass wir mit einer rassistischen Partei zu tun haben.
Wenn man zu einem Ereignis des Front National geht, zu den größeren Parteiveranstaltungen, dann hat man natürlich, was weiß ich, katholisch-fundamentalistische Literatur, geschichtsrevisionistische Literatur, offen pro-faschistische oder pro-hitleristische Literatur, die man dann dort auch findet. Auch wenn zum Teil versucht wird, es einzudämmen aus Respektabilitätsgründen, also um präsentabel, um salonfähig zu sein. Aber ganz verschwunden ist es eigentlich nie. Also zum letzten Mal beim 1. Mai, Aufmarsch von Jean-Marie Le Pen in Paris am 1. Mai dieses Jahres, wo eben die extreme Rechte alljährlich zu Ehren der nationalheiligen Jeanne d'Arc mobilisiert, war es so, dass auch offen faschistoide Teile, vor allem der Partei Jugend, anzutreffen waren, in die also auch sich sehr dezidiert auf faschistische Vergangenheit bezogen, zum Beispiel durch das Lied Marschall, nous voilà, das also eine Ehrenbezeugung für den Marschall Philippe Pétain war in der Vergangenheit. Das heißt, das sind durchaus Dinge, die man, wenn man sich das nur ein bisschen aus der Nähe anguckt, auch sehr offen findet. Das ist natürlich nicht das, was in einer Wahlsendung im Fernsehen den Leuten aufs Brot geschmiert würde.
2002 waren die Front National und Jean-Marie Le Pen in dem zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl. Das war ihr Höhepunkt und die Front National hat in den folgenden 5 Jahren ziemlich gute Ergebnisse in alle Wahlen verzeichnet. Ab 2007 wird aber die Partei eine starke Krise erleben. Es gibt dafür 2 Hauptgründe. Den Aufstieg von Nicolas Sarkozy, der Themen und Gesten von der Front National übernahm, zum Beispiel den Spruch Frankreich liebe es oder verlasse es. Diese Strategie wird funktionieren und Nicolas Sarkozy wird Mai 2007 zum Präsidenten gewählt. Mit 10,4% der Stimmen, 6,2 Punkte weniger als 2002, ist Jean-Marie Le Pen nur in vierter Position im ersten Wahlgang. Der zweite Grund dieses Zerfalls ist die Führungskrise mit der Frage der Nachfolge der alten Chefs Jean-Marie Le Pen. Krise, die die Partei zwischen 2007 und Anfang 2010 erlebt hat. Aber wie gesagt, hat die Front National gute Ergebnisse im März verzeichnet. Landesweit hat die Partei rund um 11,5% im ersten Wahlgang erhalten und 7,8% im zweiten Wahlgang in den Regionen 12 von 22, wo sie ihre Liste aufrecht halten könnte. Sind also die Ergebnisse der letzten Regionalwahlen nur punktuell oder ist der Front National in einer Aufstiegsphase?
Diese Krise ist überwunden. Ich glaube, die Hauptdynamik liegt darin, diese Krise ist überwunden. Der Front National hat sich davon wieder berappelt. Das ist, glaube ich, die Haupttendenz, die Hauptdynamik, anhand derer man die Wahlergebnisse, die jüngsten Wahlergebnisse beobachten muss. Verstärkt wird diese Tendenz noch durch die Krise der bürgerlichen Rechten, die eingesetzt hat, weil sozusagen Teile der bürgerlichen Rechten begonnen haben, sich abzuwenden von ihrem früheren Superstar Nicolas Sarkozy. Seine Präsidentschaftskandidatur für 2012 wurde im März und April offen in Frage gestellt. Auch die Orientierung des konservativen Lagers wurde zum Teil offen diskutiert und in Frage gestellt. Das ist, glaube ich, die Dynamik, die zusätzlich betrachtet werden muss vor dem Hintergrund, dass die Frage, die offene Frage der Nachfolge Jean-Marie Le Pen dabei ist, gelöst zu werden und dass eine wahrscheinliche Nachfolgerin Marine Le Pen, die auf dem nächsten Parteikongress ab 15. und 16. Januar 2011 in Tours gewählt werden wird, sicherlich jemand ist, die in den Medien weniger Angriffsfläche bietet als ihr Vater aufgrund seiner antisemitischen oder Auschwitz-leugnenden, den Holocaust-relativierenden Sprüche in der Vergangenheit, sodass zwar vielleicht ein paar Hardliner-Wähler verloren gehen werden, aber gleichzeitig die Erschließung neuer Wählerschichten durch Marine Le Pen sicherlich leichter fallen wird als unter der alten Garde.
2007 hat Sarkozy in den Wahlgehege der Front National gejagt. Inwiefern haben diese Themen die Politik der heutigen Regierung beeinflusst und kann man sprechen von einer Normalisierung der Front National und ihrer Themen? Was, wenn es der Fall wäre, ein Sieg für die Front National wäre?
In gewisser Weise ja. Also insofern nicht normalisiert, als wir es nach wie vor mit einer rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen Partei zu tun haben. Aber eine Zahl vielleicht von 24 Maßnahmen, die Jean-Marie Le Pen in seinem Wahlgang vor der Stichwahl zur Präsidentschaftswahl 2002 forderte, sind 16 umgesetzt worden. Also gut, zum Teil sind das ein bisschen vage Forderungen, was er sich, er sagte, mehr Polizisten, das war nicht unbedingt zahlenmäßig bestimmt, sind also durch Nicolas Sarkozy, seitdem er Innenminister wurde, im Mai 2002 zunächst 13.500 zusätzliche Polizisten und Gendarmen eingestellt worden. Allerdings ist diese Zahl wieder in erheblichem Maße abgebaut worden. Drei Viertel dieser Stellen sind also wieder abgebaut worden, weil es gleichzeitig neben der Law-and-Order-Politik und dem Law-and-Order-Populismus von Sarkozy eben auch Imperative der Sparpolitik gibt. Aber zum Teil waren das eben allgemein gehaltene Forderungen, zum Teil waren es aber auch sehr präzise Forderungen, gerade im Sicherheitsbereich. Davon ist eben eine knappe Mehrheit umgesetzt worden es gab Maßnahmen in Richtung der Umsetzung dieser Politik, insbesondere was den Neubau von Gefängnisplätzen, Haftplätzen betrifft, was den Aufbau des Polizeiapparates betrifft, schon ähnliche Maßnahmen. Im Bereich der Ausländerpolitik geht zwar die regierende konservative Rechte nicht so weit wie der Front National, versucht allerdings Gesten an dessen Wählerschaft zu richten, wie zum Beispiel die sogenannte Politik du Chiffre, also die Zahl, die Festlegung von in absoluten Zahlen definierten Abschiebezielen pro Jahr. Das heißt, dass die Regierung sich hinstellt und zu Anfang des Jahres sagt, für dieses Jahr möchten wir zunächst 25.000 im ersten Amtsjahr, Sarkozy ist als Präsident, dann 26.000, dann 27.000, dann 28.000 Abschiebungen pro Jahr durchführen. Was natürlich in flagrantem Widerspruch zu jedem rechtsstaatlichen Minimalstandard steht, weil ein rechtsstaatlicher Minimalstandard bedeuten würde, dass man natürlich die persönliche Situation der Betroffenen analysiert und dass sozusagen die Betroffenen, auch wenn sie sich in Anführungszeichen illegal in Frankreich aufhalten, ein Recht auf rechtliches Gehör und auf Entscheidung durch einen Richter haben. Also diese Vorführung für den Richter gibt es natürlich, aber es gibt eben entsprechende Polizeipraktiken, die dafür sorgen sollen, dass man vorab als pure Zahlen festgelegte Ziele versucht nachträglich hinzubekommen, indem man eben eine entsprechende Zahl von Aufgriffen durchführt, um am Ende des Jahres sich der Sollzahl an durchzuführenden Abschiebungen anzunähern. Das geht zwar nicht so weit wie die extreme Rechte, die natürlich überhaupt keine Neuimmigration in Frankreich zulassen möchte und einen Großteil der hier lebenden Immigranten in ihre Herkunftsländer zurückführen möchte. Das ist aber auf jeden Fall eine wichtige Geste an die Adresse dieser Wählerschaft.
Die Front National hat auch immer versucht, sich mit anderen nationalistischen und rechtsradikalen Parteien im Europaparlament zu verbünden. Allerdings sind diese Bündnisse immer wieder ziemlich schnell ausgelöst worden. Wegen der nationalistischen Forderungen von Mitgliedsparteien, die zu Konflikten zwischen diesen Parteien geführt haben. Der Front National hat auch Schwierigkeiten, Alliierte in Westeuropa zu finden, wegen Jean-Marie Le Pens Reputation. Die FPÖ wollte zum Beispiel nichts mit der Front National zu tun haben, weil sie sich als salonfähiger vorstellen will. Es ist also in Osteuropa, wo die Front National die meisten Alliierten findet. In Deutschland hat auch die Front National versucht, mit den verschiedenen rechtsradikalen Parteien, den Republikanern, der DVU und der NPD zu kollaborieren. Aber das war immer unstabil und für die Front National ist die NPD zu Nazi geprägt und gleichzeitig zu schwach, um ein interessanter Alliierter zu sein. Aber immer wieder versucht die Front National, neue transnationale Verbände aufzubauen.
Der bisher zeitlich jüngste Zusammenarbeitsversuch ist die Gründung der Europäischen Nationalen Bewegung, so heißt das Ding auf Deutsch. Diese Dachverbandsstruktur wurde am 25. Oktober 2009, also am letzten Oktoberwochenende 2009 in Budapest gegründet. Ihre Hauptstützpfeiler, ihre wichtigsten Mitgliedsparteien sind der französische Front National und die ungarische, ziemlich Nazi-ähnliche Partei Jobbik, die besseren, die gerade eben wieder katastrophale 17% bei den ungarischen Parlamentswahlen vom 10. und 24. April 2010 erhalten hat. Ansonsten sind es auch wiederum kleinere Parteien, eine faschismusnostalgische Partei in Italien, Fiamma Tricolore, also die Tricolore-Fahne, eine sehr kleine Partei in Norwegen, die Nationaldemokraterna, nicht zu verwechseln mit den Sverige Demokraterna. Die Schwedendemokraten sind eine Partei, die sich Hoffnung machen kann, bei den nächsten Parlamentswahlen die 4%-Hürde zu überwinden. Die Nationaldemokraterna, die eher NPD-ähnlich sind, die Mitglied in diesem Dachverband sind, sind eine radikale Abspaltung davon, die eine Splitterpartei ist. Eine ukrainische Partei, die Pan-Ukrainische Union Freiheit, also Svoboda, Pan-Ukrainische Union, die eine sehr Nazi-ähnliche, NS-ähnliche Kleinpartei ist, ist Mitglied in diesem Dachverband. Die einzige größere Partei neben dem Front National und der ungarischen Partei Jobbik, die sich diesem Dachverband jetzt angeschlossen hat, ist die britische BNP, die British National Party, die bei den Europaparlamentswahlen auch 6% der Stimmen erhalten hat, die allerdings gerade wieder den Einzug ins britische Parlament verpasst hat, der natürlich unter den Bedingungen des Mehrheits Wahlrecht für sie auch sehr erschwert ist. Diese Partei hat sich dann einige Wochen nach der Gründung dieses Europäischen Dachverbands ihm ebenfalls angeschlossen.
Alle rechtsradikalen Bündnisse haben immer kurz gelebt. Wird es auch den Fall sein für dieses neue Bündnis?
Möglicherweise nicht so schnell, weil es weniger Reibungspotenzial gibt, weil keine großen, also außer dem Front National und Jobbik, keine wirklich großen Parteien Mitglied in diesem Dachverband sind. Weil wo große Parteien sind, wie zum Beispiel es der Fall wäre, wenn sowohl der Front National als auch die österreichische FPÖ Mitglied in dem Dachverband wären, oder wenn der Front National, die FPÖ und der belgische Flams Belang, die belgisch-flämische Nationalistenpartei, wenn die alle drei Mitglied in so einem Dachverband wären, dann hätten wir da große, in ihren Ländern jeweils bei Wahlen stark verankerte Parteien mit auch zum Teil transnationalem Führungsanspruch. Und dann würde das Rivalitäten zwischen den jeweiligen Führern bedeuten. Es gibt durchaus eine Kooperation zwischen diesen Parteien. Im Moment ist es aber so, dass keine großen Brocken neben dem Front National aus Westeuropa und Jobbik aus Osteuropa da drin vertreten wären. Also die British National Party ist wiederum auch nicht ganz klein, hat also bei den Europaparlamentswahlen auch schon mal 6% landesweit bekommen, ist allerdings trotzdem eine Partei, die bisher eher sporadische Wahlerfolge hat und dann wieder für längere Zeiten wahlerfolgslos bleibt, unter anderem auch, weil in Großbritannien eben auf fast allen Ebenen, außer bei der Europaparlamentswahl, das Mehrheitswahlrecht gilt. Insofern verspricht das im Moment, im Augenblick, das destabilisierende Potenzial, was aus Konflikten resultiert, relativ gering zu halten. Der Dachverband versucht aber natürlich gleichzeitig zu expandieren und größere Parteien auch aufzunehmen. Insbesondere hat er sich mehrfach an die FPÖ adressiert mit der Bitte oder mit dem Angebot, dem Vorschlag an die österreichische FPÖ dabei zu treten. Je größer er wird, desto leichter wird er sich natürlich überdehnen und desto mehr werden die Konflikte zwischen diesen Parteien, die sowohl aus unterschiedlichen nationalistischen Ansprüchen als auch aus den jeweiligen Führungsansprüchen der jeweiligen Chefs resultieren. Also je größer so ein Dachverband würde, desto mehr würden solche Konflikte, die daraus resultieren, auch zunehmen.